Das Niederdeutsche Hörspiel. Alle 14 Tage auf NDR 1 Welle Nord, auf NDR 1 Niedersachsen, auf NDR 90,3 und auf NDR 1 Radio MV.
Taliman und Schutenschubser. Dokumentarisches Hörspiel von Michael Uhl.
Moin, ich bin Gerd Metzscher. Ich bin 1938 in Hamburg auf die Welt gekommen.
Mein Name ist Karl-Heinrich Altstädt. Ich wurde 1939 in Hamburg geboren.
Mein Name ist Jan Jallas. Ich bin 1937 in Kopenhagen geboren. Meine Eltern waren beide geborene Hamburger. Aber sie mussten 1933 vor den Nazis flüchten. Als die Deutschen dann 1940 in Dänemark einmarschierten, mussten meine Eltern weiterfliehen, nach Schweden. So bin ich in Göteborg aufgewachsen.
Ich bin in Borgfelde aufgewachsen, nahe S-Bahn Berliner Tor, bis der Feuersturm kam. Überlebt haben wir nur, weil direkt neben uns ein Sportplatz lag. Über den bekamen wir noch ausreichend Luft.
Wenn die Sirenen heulten, gingen wir in den Luftschutzkeller. Manchmal noch im Pyjama.
Meine Eltern litten sehr stark unter Heimweh. Besonders mein Vater. Er ging mit mir häufig sonntags im Göteborger Hafen spazieren und erzählte mir von Hamburg. Nur, dass in seinen Erzählungen in Hamburg stets die Sonne schien.
Ob de Fette ganz allein, hefte mich ins dicke Bein, und de Moos ist kugelrund.
Als der Krieg vorbei war, wollte mein Vater sofort nach Hamburg zurück. Doch die schwedischen Ärzte rieten ihn ab. Wenn Sie in Ihrem Zustand, so krank wie Sie sind, nach Deutschland zurückkehren, werden Sie nicht alt. So kehrten wir erst 1953 nach Hamburg zurück. Ich musste noch ein Jahr wiederholen und machte dann 1954 meine mittlere Reife.
Als ich 1954 aus der Schule kam, wollte ich eigentlich was Technisches machen.
Gott, nee, Werkstatt, das ist düster und ein kann sich wehtun und was werde ich nicht eins.
Aber meine Mutter war dagegen und so suchten wir nach etwas Kaufmännischem. Ich habe mich dann im Hafen bei einer Überführerei beworben.
Nach meinem Volksschulabschluss fand ich durch meine Mutter eine Lehrstelle in der Speicherstadt als Quartiersmann.
Nun war die große Frage, welchen Beruf sollte ich erlernen?
Was denn haben?
Meinte mein Vater.
Warum nicht was mit Schwedisch?
Meinte meine Mutter. So fing ich am 1. April 1954 eine Lehre bei dem damals großen Schiffsausrüster Georg P. Möller an. Der hatte als einen Schwerpunkt Skandinavien.
Bei meinem Vorstellungsgespräch rief einer der Juniorchefs seine Frau an. Die war astrologisch etwas angehaucht. Er gab ihr meine Daten und Koordinaten durch. Erst als sie ihr Okay gegeben hatte, bekam ich die Lehrstelle. Und so fing ich am 1. April 1954 bei der Eberführerei Adolf Daube im Büro an.
Ein Quartiersmann ist für die warenspezifische Lage und Bearbeitung von importierten Waren in den Speichern des Hamburger Freihafens zuständig.
Was?
Was schreibt da denn fast um?
Auf alten Fotos von der Speicherstadt stehen an den offenen Luken immer Männer mit weißen Schürzen. Das sind die Quartiersleute.
Ein Schiffsausrüster ist ein Art Discounter für Schiffe und Besatzung. Da gibt es alles. Non-Food und Food. Vom kleinsten Schräubchen bis zum besten Champagner. Und wenn etwas nicht auf Lager ist, dann wird es besorgt. So schnell wie möglich, denn das Schiff soll ja wieder auslaufen.
Eine Eberführerei ist ein Transportbetrieb mit motorlosen Wasserfahrzeugen, genannt Schuten. Die wurden innerhalb des Hamburger Hafens mit Barkassen und kleinen Hafenschleppern bewegt. So konnte ein Schiff nicht nur von Land aus bedient werden, sondern auch von der Wasserseite her.
Früher, als die Hafenbecken noch nicht so tief waren, konnten die Ewerführer die Schuten mit ihren P-Kaken vorwärts drücken. Also schubsen.
Da die Ewerführer mit ihren Schuten im gesamten Hafengebiet eingesetzt wurden, kannten sie jeden Winkel. Man nannte sie daher auch das Gehirn des Hafens.
Oder Schutenschubser.
Im zweiten Lehrjahr kam mein Chef zu mir. Mignon, wo du auf Zolltreue vereidigt waren. Das ist wichtig, dass man beim Biegen für den Zoll den Stempel auf Zolltreue vereidigt setzen durfte.
Was bringt mir das? Nix. Dann will ich das auch nicht. Wenn ich Verantwortung trägen soll, dann will ich dir irgendwas verheben. Mignon, du hast einen Hoben verstohlen.
Hier sind eure Kaffeesäcke. Was ist denn? Nun mach mal hin, ich hab Pensum.
Jockel, ich vertell dir's was.
Oh, erzählt euch wieder Märchen.
Was sind denn das für Säcke?
Maul halten, Schutenbumser.
Wie als ich dann als Taliban und?
Schutenschubser.
Mein Leben im Hafen.
Was haben die denn?
Was will ich?
Mein Vater fuhr auf einem Walfänger zur See. Ich bin Rolf Harz, geboren 1944. Jeden Sonntagmorgen um 6 stellte ich mir den Wecker. Zum Hafenkonzert im Radio. Vielleicht hörten wir ja einen Gruß vom Schiff meines Vaters. Weihnachten war das immer der Fall.
Heimat, wir grüßen Sie auf den Frachtschiffen, auf den Passagierschiffen, auf den Fischdampfern, auf den Tankern, auf den Einheiten der Marine. Wir grüßen Sie in Nord und Süd, in Ost und West. Und zu den Klängen des Hamburger Michel wünschen wir Ihnen allen dort draußen frohe Weihnachten.
Wenn mein Vater nach 9 Monaten endlich von See kam, fuhren meine Mutter und ich ihm immer entgegen. Wir warteten in Cuxhaven am Stolbenhöft auf den Dampfer. Da hast du nur die steile Gangway hochgeguckt auf das große Schiff. Und Vater kam runter und hat dich geholt. Und dann ging's mit ihm in die Messe. Und es gab Kakao und Milchsuppe mit ordentlich Butter drin. Und Vater erzählte, wo sie überall waren. Im Panamakanal, Peru und der Antarktis, Südgeorgien und Kapstadt. Das wollte ich auch machen.
Ich bin Jockel, geboren 1948 in Berlin-Charlottenburg. Aber aufgewachsen bin ich in der Pfalz. Und ich weiß auch nicht warum. Ich wollte zur See fahren.
Nix da, du bleibst hier.
Zuerst lernst du einen vernünftigen Beruf. Meine Eltern, vor allem mein Vater, waren entsetzt.
Meine Mutter kaufte mir schließlich eine Fahrkarte und gab mir etwas Reisegeld. Und ich saß im Zug nach Hamburg.
Ich fand eine Lehrstelle bei der Post, im Fernmeldeamt.
In Hamburg ging ich gleich zum Arbeitsamt. Doch die wollte mich gleich wieder nach Hause schicken.
Sie sind zu jung. Außerdem brauchen Sie sowieso eine schriftliche Einwilligung Ihrer Eltern.
Doch ich war hartnäckig. Ich wollte zur See. Da ich noch keine 16 war, quartierten Sie mich im Weißen Schloss am Meer ein, dem Seemannshaus in der Seewartenstraße 9. Heute ist das Hotel Hafen Hamburg. Da blieb ich, bis die schriftliche Einwilligung meiner Mutter da war. Und dann bekam ich es. Mein Seefahrtsbuch.
Ich fing also eine Lehre als Fernmeldetechniker an. Im zweiten Lehrjahr begann das Bleilöten der Telefonkabel. Die Dämpfe, die stinkten wie die Pest. Da habe ich in den Sack gehauen. Ich besorgte mir eine Gesundheitskarte, ein Seefahrtsbuch und ging zur Heuerstelle.
Die war unten im Weißen Schloss am Meer drin. Ein größerer Raum mit 3 Klappen.
Hey, du da, Mignon. Komm mal her.
Ich bekam gleich einen Heuerschein für ein Schiff, das in Calais, Frankreich lag. Dazu eine Zugfahrkarte und etwas Kostgeld. Doch ich verstand kein Französisch und muss irgendwo in Frankreich falsch umgestiegen sein. Als ich schließlich in Calais ankam, war das Schiff weg.
Ich will auf den Schiff. Doch die an der Heuerstelle sagten, momentan heb wie nix. Wir bloß ein Fischkutter in Altenwerder. Du hätt mir gedacht, Schiff ist Schiff.
Die einzige Adresse, die ich in Calais hatte, war die des Schiffsmaklers. Der sprach Deutsch und fuhr mit mir am nächsten Tag nach Dünkirchen, dem nächsten Hafen des Schiffes. Dort ging ich dann endlich an Bord. Am selben Tag noch legte das Schiff ab.
So fing ich auf einem Fischkutter an. Nur der Kapitän und ich. In diesem halben Jahr habe ich das meiste über die Seefahrt gelernt. Ich war zwar nur am Aalfischen auf der Elbe, aber ich fühlte mich wie ein richtiger Seemann.
Als der Chef die Schleuse in den Kirchen verließ, stand ich auf dem Achterdeck. Und das Land wurde kleiner und kleiner. Jetzt springe ich rein und schwimme zurück. Doch dafür kommen wir inzwischen zu weit weg.
Was ist denn nun mit dem Kaffee? Ich denke, du hast Pensum.
Ja, klar. Einer pennt, der andere summt.
Dann fuhr Maureen Stobler weg. Hier ist Jöste Kap San Diego und Brasilien ankommen. Die hat 120 Tons Kaffee an Bord. Dem und Rugelchip.
Du mal sinnig, Vater. Habt ihr Pensum?
Pensum heißt, dass wenn eine Menge geschafft ist, in diesem Fall 120 Tons Kaffee, alle Feierabend haben.
Die Schicht ging eigentlich von 7 bis 15 Uhr. Wenn wir Pensum hatten und alle hauten rein, waren wir häufig schon 11 fertig. Als ich anfing, lag das Pensum bei 100 Tonnen sehr gut pro Schicht. Als ich aufhörte, lag es bei 220.
Auch wenn häufig früher nach Haus gegangen wurde, es hatte für den Reeder einen Vorteil. Er konnte sich darauf verlassen, dass die geplante Arbeit in der Schicht gemacht wurde. Das Schiff sollte ja wieder raus. Ja, wie ein Pensum.
Ja, dann mal los.
Ich fuhr fast 20 Jahre auf verschiedenen Fischkuttern, Fischdampfer und Fabrikschiffen. Nordsee, Ostsee, Island, Grönland und Nordatlantik. Wenn ich zwischen den Fahrten Geld brauchte, ging ich manchmal in den Hafen, als Unständiger.
Das waren im Prinzip Tagelöhne. Die mussten sich jeden Morgen beim Arbeitsamt Admiralitätsstraße.
Ach, halt's Maul!
Man musste die Drecksarbeit machen, die kein anderer machen wollte.
So wie ihr da, von euch macht sich auch keiner die Hände schmutzig.
Zum Beispiel Pansenkloppen.
Das waren Tierhäute, die für den Seetransport in Salz eingeschlagen waren. Das musste nach dem Löschen wieder abgeklopft werden. Dann roch man natürlich auch etwas nach Pansen.
Man stank.
Oder Fischmehl.
Oh ja, mein geliebtes Fischmehl. Wenn man aus dem Fischmehl kam und danach in die U-Bahn stieg, war an der nächsten Station der Wagen leer.
Häufig musste man als Unständiger in die Luke, um bei den Schauerleuten die Gänge aufzufüllen.
Na, man tue.
Ein Gang waren normalerweise 4 Mann. Die arbeiteten zusammen in einer Luke. In großen Luken arbeiteten 2 Gänge, parallel.
Kannst du da oben nicht mal die Schnauze halten? Die Schauerleute unten in den Luken, die waren das Gold der Küste. Die haben doch den Rädern die Waren und damit den Profit aus den Schiffen gezogen.
Und wer hätte Schäben überhaupt organisiert?
Oder belebert? Oder Uster fährt? Pull tankt? Oder wer hätte dafür sorgt, dass die Schäben überhaupt in den Hobring kämen?
Damit so ein Dampfer nach 100 Kilometer elbaufwärts noch in den Hafen kann, müssen jedes Jahr ca. 2 Millionen Kubikmeter Schlick aus den Hafenbecken gebaggert werden. Das haben früher Eimerkettenbagger gemacht, die das Baggergut in Schutten luden.
Das waren aber keine Schutten der Ewerführereien. Dafür gab es spezielle Baggerschuten.
Ohne eigenen Antrieb waren sie alle Eimerkettenbagger und Schutten. Und sie mussten bewegt werden. Durch Hafenschlepper.
Meist wurden die vorgeladenen Baggerschuten von einem Sauger leer gesaugt, der das Baggergut gleich auf der anderen Seite an Land pumpte.
Mein Vater hatte bei einer Schiffswerft auf Steinwerder Maschinenschlosser gelernt und war danach jahrelang im Hamburger Hafen als Maschinist auf Schleppern gefahren. Bis 1933.
Durch das Baggergut wurde früher Land gewonnen. So wurde Finkenwerder vergrößert oder auch Altenwerder, wo heute der Containerterminal draufsteht.
Ich habe meinen Vater nur einmal weinen sehen. Das war, als er bei der Rückkehr aus Schweden seinen zerbombten Stadtteil Rudenburgsort wieder sah. Es gab damals ein Gesetz, das ehemals politisch Verfolgte bei Staatsaufträgen bevorzugt werden sollten. Daher kaufte mein Vater sich einen alten Schlepper, baute ihn zum Motorschlepper um und gab ihm den Namen Rudenburgsort. Doch die Geschäfte liefen nicht gut und er musste die Rudenburgsort wieder verkaufen. Er versuchte es mit einem weiteren Schlepper und gab ihm den Namen Hammerbrook, nach dem zerstörten Stadtteil meiner Mutter.
Können wir jetzt endlich die 120 Tonnen Kaffee hier löschen? Wir haben nämlich Pensum.
120 Tonnen Kaffee. Das sind 2000 Sack Kaffee aus 60 Kilo. In jeder Luke arbeitete ein Gang, also vier Mann. Die bauten unten die Hieben zusammen. Dafür wurde ein Strop ausgelegt.
Ein Strop ist ein Seil, das zusammengespleist wird, damit ein Ring entsteht.
Den legt man langgezogen aus. Da meint er.
Und auf diesen ausgelegten Strop wurden 12 bis 16 Säcke draufgepackt und dann eingehakt.
Hält der Spleiß auch?
Willst du ein paar anbacken?
Geht das mal voran da unten?
Komm runter, wenn dir was nicht passt. Heruntergestiegen ist niemals einer.
Hiebop!
Wenn die Ladung aus einem Schiff gelöscht wurde, lagen die Schuten der Eberführereien schon längsseits, um die Ware aufzunehmen und im Hafen zu verteilen. Alles wurde in Tagesjournalen dokumentiert, um dann die Rechnung zu verschicken. Das war alles meine Aufgabe. Manchmal sprang ich nach Dienstschluss allerdings auch als Hilfseberführer ein. An meiner ersten Schicht erschien der eigentliche Eberführer nicht. Und von oben drängelte der Decksmann.
Na, was ist nun, Schutenschubser?
Also zog ich das Kranseil unter der Ladung durch und hakte es ein. Es war dunkel und von oben blendeten die Sonnenbrenner.
Hief ab!
Doch plötzlich wurde die Schute angehoben. Ich hatte das Seil neben der Ladung auch durch eine Schutenstrebe gezogen.
Na, mein Jung, es ist Schub mit am Bummel.
Noch heute werde ich bei der Geschichte rot.
Alleine kann man so eine Hieve aus Kaffeesäcke nicht zusammenbauen. Ein Kaffeesack wiegt gute 60 Kilo. Aber es gibt so Spezialisten, die schonen sich bei der Arbeit. So etwas wird am besten gleich in der Luke geklärt.
Wenn du nicht mehr kannst, gehst du jetzt zum Lordemeister. Oder du packst richtig an, sonst fängst du dir eine.
Man braucht einen Partner, mit dem man gut kann. Mit dem man den gleichen Arbeitsrhythmus hat. Sonst kostet das zu viel Kraft. Im Hafen braucht man eine Schwester.
Es war meine erste Reise auf einem Fischdampfer als Bestmann. Da war ich gerade Anfang 20. Als Bestmann muss man auch das Netz flicken. So schnell als möglich. Wir bekamen keine Heuer, sondern nur Fangbeteiligung.
Viel Fisch, viel Geld.
Normalerweise helfen einem immer zwei Mann dabei. Aber ich hatte zwei Altgefahrene, die nichts taten. Also machte ich die Sachen alleine. Der Kapitän sah das und rief mich danach auf die Brücke.
Wenn du an Nettenbogen wirst, dann müllt die anderen die Hülsen. Und wenn das nicht klappt, dann langst du Jermaine.
Das war eigentlich gar nicht mein Ding. Außerdem war ich Anfang 20 und die anderen um die 40. Aber beim nächsten Mal passierte das Gleiche. Da habe ich einfach einmal kurz zugelangt und dann funktionierte das. Du musst dich durchsetzen können, sonst wirst du nicht anerkannt.
Es gab immer ein paar, die dich ausnutzen wollten. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dir das gefallen, dann gehst du ein bisschen kaputt. Oder wenn einer fünf Finger an die Backe hat und das schön rot ist, dann weiß er genau, was gemeint ist. Da braucht man nicht viel erklären.
Es gab legendäre Feierabendkneipen am Hafen. Zum Beispiel Bum Bum.
Oh, ja.
Direkt am Baumwall. Ja,
oh. Oder die Kajüte.
Wir hatten einen Eberführer, einen riesigen Kerl. Der schlug in der Kajüte einmal den Wehr K.O. und zapfte Freibier für den ganzen Laden. Ja, ja, ja.
Dort konnte man auch mit dem unterschriebenen Ticket als Unständiger bezahlen. Das war bares Geld, so wie in fast allen Kneipen unten am Baumwall.
Ja. Ja.
Im Sommer 1962 kamen wir von See und sind gleich sonntags morgens auf den Fischmarkt. Und haben uns ordentlich Stoff gegeben. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Ich hatte mir irgendwo lebende weiße Mäuse gekauft.
Weiße Mäuse?
Die hatte ich mir in die Hosentasche gesteckt. Wir wollten dann mit der Fähre nach Finkenwerder rüber. Doch die Fähre hatte gerade abgelegt. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber ich sprang rein. Wollte hinterher schwimmen. Sie haben mich dann mit dem Rettungsring rausgezogen. Und ins Hafenkrankenhaus gebracht. Dort musste ich gleich in ein heißes Bett. Ich war gerade in der Wanne, da kam die Krankenschwester rein.
Leeren Sie mal bitte Ihre Taschen, damit wir die Kleider zum Trocknen aufhängen können.
Ich also alles auf den Tisch gepackt, auch die weißen Mäuse. Von denen lebten noch ein paar. Die Krankenschwester lief schreiend raus.
Oh nee, du.
Ich rein in die nassen Klamotten und ab durch die Mitte.
Normal gibt das nur der Perio noch einen Schluck zum Abwärmen.
Den hast du wohl verpasst.
Und an unserem Büro in der Hansaburg, da gab es die Kneipe der Familie Kistenmacher. Da musste ich täglich runter, um für unseren Prokuristen ein Bier und einen Korn zu holen. Gegen sein Asthma.
Freitags sind häufig die Ehefrauen zum Lohntüten abholen gekommen, damit die Männer nicht gleich alles versoffen.
Ja, auf Lohntütenball. Ein Lütt und Lütt, bitte.
Arbeiter, meide den Alkohol.
Ein denkender Arbeiter trinkt nicht. Ein trinkender Arbeiter denkt nicht. Prost.
Nachdem ich als Schiffsausrüster ausgelernt hatte, versuchte ich verschiedene Sachen, fand aber nichts Vernünftiges. Daher ging ich 1960 an Bord der Hammerbrook, dem Hafenschlepper meines Vaters, als Decksmann.
Als ich ausgelernt hatte, war ich Quartiersmannsgehilfe und damit auch Hafenfacharbeiter. Doch von uns Lehrlingen wurde nur einer übernommen. Außerdem kam es bei den Mädchen nicht so gut an, wenn man erzählte, dass man im Hafen gelernt hatte.
Och, das will ich gar nicht mal sagen.
Wir waren nur zu zweit an Bord und der Schiffsführer brachte mir alles über die Hafenschlepperei bei.
So fing ich morgens auf dem Gemüsemarkt an, Karre schieben. Und abends machte ich meine mittlere Reife in der Abendschule und den Großhandelskaufmann dazu. Doch der Hafen fehlte mir.
Am schönsten sind die frühen Morgenstunden, wenn die Sonne aufgeht. Das schlechte Wetter kommt nämlich meist erst gegen 11. 1964 starb mein Vater. Und ich machte mein Hafenschifferpatent. Doch die Hafenschlepperromantik nahm mit der neuen Verantwortung und den Jahren immer weiter ab.
Ich ging schließlich zum Arbeitsamt und fragte nach einer Stelle im Hafen. Und tatsächlich, sie suchten gerade einen Ladungskontrolleur. Doch die Firma machte beides, Ladungskontrolle und Tally. So wurde ich 1960 Tallymann. Ein Tallymann misst, wiegt und zählt die Güter für die Schiffsleitung. Er prüft, ob alles seemäßig verpackt ist. Die schwere Ladung nach unten, die leichte nach oben. Der letzte Zielhafen nach unten, der erste nach oben. Beim Import kontrolliert der Tallymann die Ware auf Abweichungen und Schäden und erzählt sie, zum Beispiel Bananen.
Mein schönstes Jahr bei der Seefahrt war auf einem Bananenjäger, mit dem wir in der Karibik herumfuhren. Panama-Kanal, Port Limon, Puerto Cortez, Miami, manchmal New York.
Bananen kommen heutzutage fertig in Kartons. Früher kamen die als Stauden. Und da saß auch gerne mal eine Schlange drin.
Die Bananen wurden während der Überfahrt auf exakt 12,8 Grad gekühlt. Da kann man eine Vogelspinne oder Schlange einfach wegkicken. Gefährlich wird's natürlich am Schuppen, wenn es wärmer wird.
Daher lag auf dem Schuppen immer eine Spritze parat.
Sag mal, wir sind ja mal einer Meinung. Willst du eine Banane?
Hast du eine mitgebracht?
Über die Jahre musste ich mir eingestehen, dass Schiffer nicht mein Ding war. Dazu muss man geboren sein. 1967 trommelte ich 11 weitere kleinere Schleppereigner zusammen, um ihnen eine Genossenschaft vorzuschlagen, mit mir als Geschäftsführer. Nach 2 Jahren Verhandlung war es soweit. Schleppkontur GmbH wurde von 11 Firmen gegründet. Ich bekam nach kurzer Zeit Prokura und wurde später Geschäftsführer. Einer unserer 32 Schlepper war die Hammerbrook. Von nun an hieß sie Schleppko 11.
Nach meinem ersten halben Jahr auf dem Aalfischer heuerte ich auf einen Binnenschlepper an, der August. Elendlange Schleppverbände nach Magdeburg, der langweiligste Job in meinem Leben. Im Februar 1962 lagen wir mit Motorschaden in Hamburg an einer Werkstatt, im Nikolaifleet.
Der 17. Februar 1962 war ein Sonnabend. Am Vorabend waren wir Geburtstag feiern.
Wie hätten uns in Oberrettenhus das Land des Lächelns ankriegen?
Wir waren in Schleswig-Holstein unterwegs.
Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Durchsage.
Wir sind fast von der Straße weggeblieben.
Für die gesamte deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer schweren Sturmflut.
Ich war abends in der Stadt unterwegs und wollte gegen 10 Uhr wieder an Bord. Da war noch Betrieb in der Werkstatt.
Als wir nach Hause kamen, halfen wir den Nachbarn, die Leute noch rechtzeitig herauszubekommen. Eine Frau wäre fast ertrunken.
In der Werkstatt versuchten sie, alle Maschinen in den oberen Stock zu tragen. Ich half 2 Stunden mit. Danach stand das Wasser schon so hoch, dass ich nicht mehr zur Tür Richtung Schiff rauskam.
Das Wasser stand mitten in der Stadt. Mit einmal ging überall das Licht aus.
Ich sah um mich herum nur noch Wasser. Die Brücke am Mäuseturm, die schaute noch raus. Da bin ich dann rauf. Aber das Wasser, das stieg weiter. Am Ende schauten nur noch etwa 5 Quadratmeter Brücke aus dem Wasser. Auf diesen 5 Metern habe ich dann die Nacht verbracht. Irgendwo in den vergitterten Lagerräumen war noch ein Mann drin. Der schrie die ganze Nacht. Aber ich kam da ja nicht ran. Gegen 6 Uhr morgens kam mein Skipper. Der hatte sich irgendwo eine Barkasse besorgt, um nach dem Schiff zu sehen. Das hing noch am Dalben, von dem aber nur noch ein paar Zentimeter aus dem Wasser schauten.
Nach der Sturmflut lag unser Schlepper auf dem gegenüberliegenden Deich.
Mein Skipper machte einen Tampen am Gitter fest. Dann riss er es mit der Barkasse heraus und befreite endlich den Mann.
Liebe Leidtragende.
Danach sammelte er mich von der Brücke an.
Liebe Hamburger, wir alle haben in der Katastrophennacht vom 16. auf den 17. Februar 300 Mitbürger verloren.
Mit dem 17. Februar 1962 haben wir gelernt, dass der Fluss gefährlich ist.
Danach hat man rigoros eingedeicht. Dadurch hat sich aber auch die Fläche, auf der sich das Wasser ausbreiten kann, weiter verringert.
Wo bleibt das Wasser, wenn es kommt? Das ist die große Frage.
Man könnte die alte Süderelbe wieder aufmachen.
Bist du Amadorwein? Weißt du, wie schön das da ist? Das sucht ja alles ab.
Oder Hamburg baut 2 riesige Flutschutztore, wie in Rotterdam.
Dann läuft das Wasser in Nordfriesland über den Deich.
Und wenn die Tore zu sind, kommen die Fahrpläne der großen Containerschiffe durcheinander.
Ja, wenn die Elbvertiefung kommt.
Was ist dann? Dann kommt sie eben. Was denn sonst?
Naja, die Flut wird schneller und höher.
Und sie baut mehr Sedimente an.
Die kann man hier auch wegbackern.
Wir brauchen 1,50 Meter mehr Tiefe, damit die großen Schiffe hier reinkommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Hafenarbeiter. Und da wird auch nicht gegen angesabbelt, bloß weil da einer so einen Wachtelhasen gesehen hat.
Ich kann die Oderndorfer schon verstehen. Die bekommen an dem Elbknick den ganzen Druck auf den Deich ab.
Dann versetzt man den Deich in Bedener Achtern und dann passt das wieder.
Du bist doch ein Schnagger, das erzähl mal dort den Anrainern.
Da gibt's nichts zu erzählen, das muss man einfach machen.
Hamburg braucht den Hafen, das ist ganz klar.
Aber ist es denn schlau, riesige Containerschiffe 100 Kilometer ins Binnenland fahren zu lassen? Glaubt ihr wirklich, dass ein Hamburger Kaufmann weniger Geld verdient, wenn die Containerriesen nicht bis Hamburg kommen? Ich glaube das nicht.
Du Wachtelhase, und was ist mit den Arbeitern? Den Jobs?
Jockel, du weißt doch selbst, dass mit jeder Entwicklung die Arbeit zwar leichter, aber die Jobs auch weniger geworden sind. Und daran wird auch eine Elbvertiefung nichts ändern.
Hamburg braucht den Hafen. 10 Jahre bin ich zur See gefahren, bis 1974. Dann lernte ich eine Frau kennen, wegen der es sich lohnte, an Land zu bleiben. Letztes Jahr haben wir zum 2. Mal geheiratet.
Ja.
Und was macht ein Seemann, wenn er an Land bleiben will? Er geht in den Hafen. Nach einigen Wochen als Unständiger dachte ich mir, das muss sich mehr lohnen, und fing bei der Hala an. Der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft. Man wird da eingesetzt, wo gerade Bedarf ist, bekommt aber immer seinen sicheren Lohn. Das ist der große Unterschied zu den Unständigen. So kam ich an den Schuppen 85. Ich musste die erste Zeit vor allem ins Sakko. Säcke bis zu 100 Kilo schwer. Das erste halbe Jahr fiel ich zum Feierabend wie tot ins Bett.
Der Muxe war verkehrt.
Ja, der schon wieder. Dann machte ich den Kranschein. Mit dem Ladegeschirr kannte ich mich von Bord her noch gut aus. So ging's von der Sackkarre über den Gabelstapler zum Kran. Obwohl ich immer häufiger Kran oder Ähnliches fuhr, stand auf meiner Hala-Karte immer noch Bordarbeit. Das heißt, bei Bedarf musste ich manchmal in die Luke.
Aber das war mir eigentlich sogar ganz recht, wenn die Kollegen passten und man eine gute Schwester erwischte. Eine ganze Schicht auf dem Kran kann ganz schön einsam sein.
Wohl du, eh?
Was hast du denn da? Von Bord mitgebracht?
Bis zum 31. Dezember 2012 gab es in Hamburg den Freihafen.
Der Freihafen hatte den großen Vorteil, dass darin importierte Waren gelagert, weiterverarbeitet und wieder exportiert werden konnten, ohne dass Zoll dafür anfiel.
Für die Hafenarbeiter war die Versuchung natürlich groß, auch mal was am Zoll vorbei aus dem Hafen herauszuschmuggeln.
Ein Kollege aus dem Schuppen 85 band sich einmal einen gefrorenen Halbutt um den Bauch. Als wir aus der Fähre stiegen und durch den Zoll durch waren, musste er ziemlich schnell auf die Toilette den gefrorenen Fisch vom Bauch kriegen.
Sowas konnte einem den Job im Hafen kosten.
Wir machten als Überführerei nicht nur Transporte, sondern zogen auch die Proben. Wenn in der Vorweihnachtszeit die Haselnüsse kamen, nahmen wir eben ein paar Proben mehr. Beim Zoll musste man die Ansichtsmuster dann vorlegen. Ein Beamter naschte die ganze Zeit davon.
Die braucht ja Banni für die Proben. Ist bald Weihnachten.
Ich habe ihm dann seine Ansichtsschale einfach nochmal vorgemacht.
Frohe Weihnachten.
Auf See konnten wir ja alles aus dem Freilager bestellen. Einmal kamen wir am Fischmarkt mit dem Fischdampfer an. Einer von uns packte seinen Koffer mit 10.000 Zigaretten voll. 200 waren eigentlich erlaubt. Damit ging er durch den Zoll.
Was hast du denn, Ben? Na, tein Dusen Zigaretten. Sie bloß tau, da du Land gewinnst, du Moors.
So ist er dann an Land marschiert.
Komisch. Die Geschichte habe ich schon in vielen Variationen gehört. In den 70ern ging das alles noch. Wir hatten einen, der brachte Marihuana mit. Da fragte ihn der Zoll, was ist das denn? Marokkanischer Mutterboden für meine Oma. Die macht da immer Blumen von.
Letztens hat der Zoll über 250 Kilogramm reines Kokain entdeckt. In einem Container mit argentinischen Erdnüssen. Marktwert 16,7 Millionen Euro.
Ja, Hamburg, das Tor zur Welt.
Ich arbeitete ein paar Jahre als Tallymann. Da rief mich an einem 30. Dezember mein Chef zu sich.
Als Chef, kannst du Schiffsmakler machen? Außendienst? Zu 51%? Ja. Dann geh mal morgen früh um 9 zu meinem Geschäftspartner.
Ich bin dann dahin gegangen mit Thermokanne und Brot. Und dort gab's dann gleich Brötchen und Sekt.
Anfangs hatten wir bei Schleppkontur ca. 80 Mitarbeiter. Und unser Haupterwerb war die Baggerei. Doch die wurde zunehmend weniger. Im Laufe der 90er halbierte sich unsere Mitarbeiterzahl.
Ich musste mich nun für den Reeder um das Schiff kümmern. Da hatte ich immer das Telefonbuch und den Tidenkalender dabei. Und eine Handvoll Groschen zum Telefonieren. Meine Frau musste immer wieder meine Jackentaschen flicken.
Und dann kamen die holländischen Hopperbagger. Die verdichten Sand und Schlick direkt an Bord. Und sie haben einen eigenen Antrieb. Plötzlich waren keine Schlepper mehr nötig, die Baggerschuten hin und her schleppten. Die Hopperbagger sind einfach rentabel.
Nach einem Jahr wechselte ich zu einer großen Reederei, Italiener. Wenn am Montagvormittag die internationalen Zeitungen am Hauptbahnhof ankamen, kaufte ich immer erst die Gazzetta dello Sport, bevor ich an Bord ging. Dann hatte der Kapitän keine Probleme und Sonderwünsche mehr. Und zum Mittagessen gab's dann Rotwein.
Uns ging es wie der Pferdegroschke nach der Erfindung des Automobils. Mit einem Mal waren wir überholt. Die Entwicklung ist an den kleinen Hafenschleppern vorbeigegangen. Als wir 2005 die Firma verkauften, waren wir noch 12 Mitarbeiter.
Das Geschäft im Hafen ist schneller geworden und lukrativer.
Unser letzter großer Auftrag war das Aufspüren von Altenwerder für den neuen Containerterminal. Ende der 60er sah ich das erste Mal im Hafen ein Schiff mit Containern an Bord. Ich habe da aber noch nicht kapiert, dass das verpackte Ware war.
Als ich 1974 am Schuppen 85 anfing, tauchten immer wieder welche auf. Und dann wurden das immer mehr und mehr. Die meisten kamen am Bocharkai an. Als Kranführer hatte ich immer mehr Verschicker dorthin, weil da Leute fehlten. Dort fuhr ich dann Van Carrier und Containerbrücke. Vor dem Löschen werden die Lascher in einem Laschkorb auf die Container gehen. Die lösen dort die Knacke, die Twistlocks, die Container zusammenhalten. Ein kleiner Mensch an einer Wand kann bis zu 6 Containern hoch. Die Lascher sind jetzt das Gold der Küste. Dann beginnt das Löschen. Eine Containerbrücke holt einen Container von Bord, manchmal auch mehrere auf einmal, und stellt sie auf dem Kai ab. Dann kommt ein Van-Carrier, fährt über den Container, nimmt ihn auf und transportiert ihn auf die ihm zugewiesene Stellfläche.
Jeder Container auf der Welt hat eine bestimmte Nummer, mit der man ihn überall zuordnen kann.
Pro Brücke fahren etwa 3 bis 4 Van-Carrier. Das Pensum lag damals so bei 120 Containern pro Brücke, pro Gang, pro Schicht. Heute macht man oft über 200.
Das größte Containerschiff, das Hamburg anlaufen kann, fasst 19.000 Standardcontainer.
Allerdings kommt das vollbeladen hier gar nicht rein.
Käme es vollbeladen hier rein, wären die 19.000 Container theoretisch in knapp 3 Tagen komplett gelöscht.
Und wenn man eh nur den Büchs macht?
Dafür gibt's den Ablöser. Der fährt den ganzen Tag den kompletten Gang ab. Von der Brücke zum Einweiser, zu den Van-Carriern, dem Funker, der Brückenaufsicht. Und übernimmt, wenn jemand Pause macht. Der Betrieb soll permanent durchlaufen.
Früher haben wir einen Kahn an die Reismühle geschleppt. Der wurde dann von 8 Mann in einer Schicht gelöscht. Heute kommt ein Containertruck und stellt denen einen Container auf den Hof. Das ist eine Sache von ein paar Minuten.
Die 120 Tonnen Kaffee aus der Kap San Diego wären heute 6 Container. Die löscht ein Gang heute in weniger als 15 Minuten. Früher brauchte der Gang dafür eine ganze Schicht. 8 Stunden.
Pensum! Feierabend. Das war's.
Gibt's noch einen Kaffee?
Ende der 70er war mein Rücken kaputt. Ich bekam keine Gesundheitskarte mehr. Ich war mit Leib und Seele Fischer, doch mit der Fischerei war es nun vorbei. Ich fing schließlich im Hafen bei einer Netzmacherfirma an. Nach der Wende baute ich für diese Firma in Rostock einen Betrieb für knotenlose Netze auf.
Ich bin in die Abfallwirtschaft gegangen. Schrott, Rohstoffe, Aktenvernichtung, Altpapier, solche Sachen. War ein relativ großes Geschäft. Allerdings war die Zeit im Hafen die schönere Zeit.
Ich habe in den 60ern mein erstes Buch geschrieben. Über die Arbeit im Hafen. Inzwischen sind es 5.
Die Barkassenschiffer, die damals die Hafenarbeiter über die Elbe an ihre Arbeitsplätze übersetzten, fahren heute Touristen.
Der Hafen gehört trotzdem noch zu Hamburg.
Na klar gehört er zu Hamburg. Damit hat Hamburg sein Geld verdient. Und ist dadurch überhaupt zu dem geworden, was es heute ist.
Die Kap San Diego ist jetzt ein Museum.
Wir auch.
Der Kaffee schmeckt trotzdem.
In den 80ern fing ein Schiffer von Schlepko an, Hafenrundfahrten zu machen. Vielleicht hätten wir uns daran beteiligen sollen. Aber dann fährt man auch nur, wenn andere frei haben. Und mit dem ursprünglichen Beruf hat das nichts mehr zu tun.
Tjo. Ich bin der letzte Netzmacher in Hamburg. Heute flicke ich Sicherheitsnetze und Fangnetze für den Golfclub.
Tja.
Einmal hatte ich hier an Schuppen 50 ein eiliges Schiff. Als wir daran festmachen, drängelte von oben wieder mal der Decksmann. Hook an, Locke, hook an.
Hook an, Locke.
Ich hatte damals schon sehr wenig Haare.
Das nennt man Glatze.
Locke, das wurde dann mein Spitzname im Hafen.
Als Schleppkontur 2005 verkauft wurde, wurde Schleppko 11, vormals Hammerbrook, weiterverkauft. Über Holland kam sie nach Norwegen, wo sie seit 2009 unter dem Namen Tiger arbeitete. Sie war still going strong. Letztes Jahr ist sie nun gesunken. Sie wurde geborgen und schließlich verschrottet. Die alte Dame wurde 108 Jahre alt. Was ist? Geh mir einen trinken. Ich gebe einen aus.
Jo, wir kommen. Ja. Okay.
Tallymann und Schuttenschubser. Dokumentarisches Hörspiel von Michael Uhl. Es sprachen
Jan Jallas,
Karl-Heinrich Altstedt,
Gerd Netscher,
Rolf Harz
und
Jockel Hoffmann.
Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Wolfgang Dirks. Regieassistenz Eva Solloch. Komposition und Musik Frank Wachs. Regie Michael Uhl. Produktion Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk in Kooperation mit dem Ohnsorgtheater und dem Hafenmuseum Hamburg 2016. Dramaturgie und Redaktion Hans-Helge Ott.